zu uns zu kommen. Guten Morgen auch an die Kinder aus dem Kindergottesdienst. Wir freuen uns auf die Familienzeit mit euch und sind noch gespannt, was da noch so dabei ist. Ich möchte im Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wollen, ein Wort voranstellen aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Über den David, der das gesagt hat, der wird noch mehr hören, auch in der Predigt. Und auch die Konflikte, die er so ausgetragen hat und wie er damit umgeht und auch wie Gott ihm darin begegnet. Aber jetzt werden wir zusammen beten und ich bitte euch, dass wir aufstehen. Lieber Jesus, hab Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt haben, die du mit uns jetzt hast. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du in unsere Mitte kommst, mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit deiner Liebe und Freundlichkeit. Dass du uns hier erreichst, unsere Herzen, dass du Freude verbreitest, dass du Gemeinschaft stiftest, das Untereinander, das Miteinander, dass wir ja, Frieden sowieso, aber auch viel Freude miteinander haben. Vielleicht neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen, dass niemand einsam ist. Danke, Herr, für die Zeit jetzt. Herr, sei mit uns. Amen. So, Familienzeit.
Wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott, immer wieder. Wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott, wir singen für unseren Gott, immer wieder. Wir tanzen für unseren Gott, wir tanzen für unseren Gott, wir tanzen für unseren Gott, immer wieder. Wir tanzen für unseren Gott, wir tanzen für unseren Gott, wir tanzen für unseren Gott, immer wieder.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen. Immer wieder.
Wir springen für unseren Gott.
Jetzt wirklich springen. Wer hat Beine?
Wir springen für unseren Gott.
Wer kann das?
Wir springen für unseren Gott. Immer wieder. Wir springen für unseren Gott, immer wieder.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen. Immer wieder.
Wir schreien für unseren Gott.
Yeah!
Wir schreien für unseren Gott. Gott, immer wieder. Wir schreien für unseren Gott. Yeah. Wir schreien für unseren Gott. Yeah. Wir schreien für unseren Gott. Yeah. Immer wieder.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen. Immer wieder. Wir flüstern für unseren Gott. Wir flüstern für unseren Gott. Wir flüstern für unseren Gott. Immer wieder. Wir flüstern für unseren Gott. Wir flüstern für unseren Gott. Wir flüstern für unseren Gott. Immer wieder.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen.
Halleluja, Halleluja.
Amen. Immer wieder.
Halleluja. Gott ist Sieger, er ist König.
Ja, liebe Gemeinde und vor allem euch aus dem Kindergottesdienst begrüße ich auch nochmal ganz herzlich. Wie das so ist, wenn man Gottesdienst feiert oder wenn man im Leben unterwegs ist, geschehen Dinge, die sind unvorhersehbar. Und das ist uns heute Morgen auch passiert. Unser Beamer ist ausgefallen, das habt ihr gerade schon gemerkt. Das versuchen wir jetzt nachzurüsten. Und wir versuchen, das Anspiel, das ich oder das Thema, das ich vorbereitet habe für die Gemeinde und für euch als Kinder, jetzt ein bisschen freihändig hinzukriegen ohne Beamer. Und soll ich bei dem Mikrofon bleiben, es schallt, oder ich nehme das andere? Ich brauche für dieses Spiel zwei Kinder. Okay, ich brauche also Kinder, die zwei Fähigkeiten mitbringen müssen. Nämlich erstens müssen sie zählen können, allerdings nur bis 5. Das andere, was sie mitbringen müssen, ist, sie müssen in der Lage sein, ganz aufmerksam zu gucken, wer sich als erstes jeweils meldet, also einen ganz wachen Blick haben. Und ich nehme mal zwei Kinder, die... Ein hier aus dem Bereich und jemand von euch. Du streckst so lange schon die Hand hoch. Jetzt komm. Du hast es geschafft. Also. Sag mir mal deinen Namen.
Chantal.
Du bist die Chantal. Wunderbar. Und du kannst bis 5 zählen, das ist klar. Und aus der Seite, wen nehmen wir da? Ja. Du? Ja, ist zwar eine Mogelpackung, gilt aber trotzdem. Okay, du bist?
Der Jens.
Genau, Jens. Du kannst auch bis 5 zählen. Okay, du zählst mit der linken Hand, du mit der rechten, denn ihr habt zwei Gruppen. Hier durch ist die rechte Gruppe, hier runter ist die linke Gruppe. Und es geht darum, dass ihr euch alle an dem Spiel jetzt beteiligt. Und ich erläutere das kurz und gebe dir... Chantal, mal das Mikro, halt das mal. Es geht also um Folgendes. Heute geht es darum, dass wir gemeinsam ein Spiel durchführen, in dem ihr etwas erraten müsst. Dazu mache ich mal den Overhead an. Haben wir eine leere Folie? Muss ich jetzt mal gerade den Stefan fragen? Eine leere Folie zum Reinschreiben? Ihr arbeitet daran. Okay. Darf ich die mal kurz vorher sehen? Okay, perfekt, danke. Also wir lassen das. Das ist kein folientauglicher Stift. Gut, Wir machen das jetzt so. Ich werde euch jetzt immer eine Nummer nennen. Und ihr dürft eine Nummer sagen, jeweils zwischen 1 und 8. Habt ihr verstanden? Und es ist ganz egal, welche Nummer ihr aufruft. Wenn du also zum Beispiel sagen würdest, Nummer 3, dann müsste die Gruppe hier die Nummer 3 Frage beantworten. Und wenn du sagen würdest, Jens, meinetwegen die Nummer 7, dann müssten die Nummer 7 beantworten. Ihr habt also ganz große Macht. Was ihr sagt, müssen die tun. Ja? Alles klar. Wir üben das einmal. Es geht heute in dem Thema, in dem Gottesdienst also darum, dass wir uns auf die Spur machen, Menschen kennenzulernen. Falsch. Wir lernen Personen kennen, die entweder als Forscher gearbeitet haben oder als Detektiv oder als Entdecker. Und Aufgabe der Jugendlichen, der Kinder und der Erwachsenen ist es, die Fragen richtig zu beantworten. Und das Mikrofon hast du in der Hand, um dann die richtige Antwort nochmal zu wiederholen, wenn du sie gehört hast. Also irgendjemand ruft auf deine Nummer 4 eine Antwort. Das werden wir gleich erfahren. Dann wiederholst du nochmal die richtige Antwort und ich sage dann, ob das stimmt. Also wir fangen jetzt einfach mal an, einen Übungsdurchgang. Und zwar, wir suchen eine Figur, von der gibt es einen Comic. Und es gibt einen Hauptdarsteller und dieser Detektiv hat einen vierbeinigen Freund. Wie heißt? Genau, die Gruppe hätte also gewonnen. Jens, deine Gruppe hätte schon einen Punkt. Das heißt, du müsstest mit der linken Hand eins zählen, das wäre der Punkt für diese Gruppe. Aber weil das nur ein Test war, kannst du den Daumen wieder runter machen. Also, Aufgabe ist richtig verstanden, jetzt geht's los. Wir suchen jemanden, hört euch bitte die Frage bis zum Ende an, jemanden, der bei seiner Arbeit die Logik sehr stark gebraucht. Das ist falsch. Siehst du, das ist, weil wir ein neues System haben. Du darfst jetzt erstmal deine Nummer sagen für die rechte Seite. 1. Ja, das war ja gerade gut. Also wir suchen jemanden, der die Logik sehr stark gebraucht. Und was er sagt, ist, wenn du alle Wahrscheinlichkeiten ausgeschlossen hast, nee, Gott ist es nicht. Wenn du alle Wahrscheinlichkeiten ausgeschlossen hast, muss das, was als das Unwahrscheinlichste übrig bleibt, der Wahrheit entsprechen. Wer ist es? Nein? Dieser Kollege, pass auf, dieser Kollege hat einen promovierten Freund, den wir suchen. Der Mann, der... Ihr müsst reinrufen. Also wer reinruft und... Welche Gruppe war es? Ja, also, ein Punkt. Das ist richtig, ja, Sherlock Holmes. Rechter Daumen, ein Punkt für deine Gruppe. Du darfst jetzt eine Nummer fragen, Jens. Zwischen 1 und 8.
4.
Die 4. Die, was wir suchen, befasst sich, sie haben einen sehr ungewöhnlichen Ort, an dem sie ihre Fälle klären und eine Visitenkarte spielt eine ganz besondere Rolle. Du musst gucken. Ich glaube, das war deine Gruppe diesmal, die erste, ne? Okay. Genau. Also, was ist der besondere Ort, wo die alles austüfteln? Ihr Hauptquartier ist? Nee, Zentrale nicht. Der Schrottplatz, richtig. Und die auf ihrer Visitenkarte steht, wir übernehmen jeden Fall. So, aber der Mann, den wir suchen, jetzt gibt's einen Zusatzpunkt, ist der erste Detektiv. Und der heißt? Ha, ich glaube, jeder kriegt einen Punkt. Gut, du bist wieder dran. Zweite Frage. Die zwei. Bitte? Die Antwort wiederholen. Justus Franz suchten wir. Justus und Jonas, das andere ist der Musiker, entschuldigt. Das zweite, also die Nummer 2. Wir suchen jemanden, der liebt die Poesie und das Schachspiel. den Detektiv, den wir suchen, der liebt die Poesie und das Schachspiel. Raymond Chandler hat die Romane geschrieben. Und er wurde erstmals verkörpert, diese Figur, diese Romanfigur von Humphrey Bogart. Und wen suchen wir? Nein. Nein. Ah, ich wusste, es ist auch was Schwieriges dabei. Sein Markenzeichen ist der Breitbandhut. Jo, richtig, Philipp Marlowe. Super. Gut, du bist dran, eine Nummer. Ja, Tim und Struppi zum Beispiel. Oder den letzten, den hättest du auch wissen können, drei Fragezeichen, ne? Deine Nummer.
Acht.
Ja. Wieder was für Kinder, also wenn du das nicht weißt, dann... Okay, also es ist total schwierig. Und es ist gar nicht schlimm, wenn man das nicht weiß. Denn wir suchen eine junge Dame und sie trägt ein Dress und dieses Dress ist ein besonderes, nämlich gelb mit schwarzen Punkten. Schwarze Punkte, richtig. Welche Gruppe war es? Ich glaube die hier, ne? Genau, das ist richtig, das ist Biene Maja und die hat ein ganz... Streifen, habe ich gesagt? Nee, sind ja Streifen. Und fliegen kann sie auch. Gut, also gibt es eine Zusatzfrage und ihr könnt also beide wieder einen Punkt sammeln. Zusatzfrage ist, wie heißt ihr besonders aufgeweckter... Ja! Gut, Willi heißt der aufgeweckte Freund. Beide kriegen jeweils einen. Du bist wieder dran, du kannst eine Nummer nennen. Oder was bist du jetzt wieder dran?
Ich war gerade.
Du warst gerade, dann bist du dran. Die drei. Tja. Okay. Die drei, als ich noch jung war und diese... Fernsehsendung lief im Fernsehen, ging meine Mutter immer durchs Haus vorher und schloss alle Türen zu. Weil das war so unglaublich spannend, was da lief, das ertrugen wir kaum. Und jetzt suchen wir eine Sekretärin. Und diese Sekretärin hieß Fräulein, nicht Frau Fräulein, Rehbein. Wen suchen wir? Genau, der Kommissar, das ist richtig. Okay, ihr habt 5 Punkte, wir machen weiter. Also das ist der Kommissar Erik Ode. Du kannst wieder eine Nummer nennen.
Ich war doch
dran. Ja, dann bist du dran.
1.
Hatten wir schon.
7.
Die 7. Hatten wir auch schon, genau. Jetzt muss ich aber auch anfangen. Also mit Beamer wäre das einfach gewesen. Hey, wüssten wir, was wir alles schon hatten. Du kannst ja noch einen nennen. Noch eine andere Zahl.
5.
Okay. Donnerstagabend, ARD, 21 Uhr. Meine Eltern waren weg. Und zwar zum Chorsingen im Gottesdienst. Und das war meine Stunde. Dann durfte ich nämlich nicht sehen, aber ich tat es, einen Fernsehfilm, in dem auch ein Inspektor eine wesentliche Rolle spielt. Dieser Inspektor hat, passt auf, jetzt kommen, wissen die das gleich, hat wenig Haare. Yo, Kojak, genau. Und welches besondere Kennzeichen, sein Markenkennzeichen, der Lolli. Also klasse, ihr seid gut drauf. Genau, der Lolli. See you, Kojak. Einsatz in Manhattan. Unglaublich spannend. So, wir haben noch die Nummer 6, genau. Willst du die stellen?
Die 8 hatten wir auch schon.
Die 8 hatten wir auch schon. Dann ist nur noch die 6, ne? Wer stellt die? Okay. 4 haben wir schon. Also jetzt kommt die Nummer 6. Wir suchen jemanden, Der, und jetzt wird's pantomimisch. In meisten Filmen endet die so, oder in den einzelnen Sendungen kommt folgende Szene immer wieder vor. Ihr müsst jetzt gucken, was ich spiele. Ich habe da noch eine Frage. Columbo war richtig, die Gruppe hat gewonnen. Okay, du sechs und du sechs. Ja, wunderbar, so habe ich es mir gedacht, denn jetzt kommt die neunte Frage und die bringt uns zum Thema des Gottesdienstes. Und die neunte Frage ist folgende, nämlich wir suchen jemanden, der in einem der schönsten, ultimativ schönsten Städte des Ruhrgebiets ermittelt, der 1991 auswandert nach... Richtig, der 1991 ausgewandert ist nach Belgien und in so schönen Orten wie Marxloh, Meiderich oder Hochfeld ermittelt. Und das ist Szymanski. Und was ist sein Markenzeichen? Genau, die Feldjacke, die hat sogar eine Nummer M61. Und das ist Szymanski. So, und von diesem Szymanski Kinder und Gemeinde wollte ich euch gerne erzählen, weil der, und das ist jetzt doch überraschend, der kommt nämlich in der Bibel vor. Ja, tatsächlich. Und da brauche ich jetzt mal meine Bibel. Nee, meine Bibel.
Richtig?
Ja, genau. Passt mal auf. Ich lese euch die Geschichte vor. Als David nach Baron kam, lief ihm aus dem Ort ein Mann entgegen und der hieß... Der hieß Szymanski und zwar in der Kurzform. Und die lautet? Korrekt. Er war Shimi, der Sohn von Gera, ein Verwandter des Königs Saul. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte, denn dieser Shimi, wir nennen ihn jetzt mal Szymanski, der hat nämlich auch was herausbekommen als Detektiv über den David. Und zwar hat er etwas herausbekommen, was der David gar nicht so gerne hatte, dass man das rausbekam oder er wusste, er wollte nicht, dass man darüber sprach. Könntet ihr euch Dinge vorstellen, du hast das Mikro noch in der Hand, ne? Sprichst du da jetzt mal rein? Vorstellen Dinge, die man nicht so gerne zeigt. Was könnte das sein, was der David wollte, was man nicht entdeckt? Weiß irgendeiner von den anderen, was vielleicht das war, was er nicht gern entdeckt haben wollte, was der Shimi aber wusste und ja, irgendjemand ein Gebot? Genau, seine Geliebte. Also, David hatte eine Geliebte, wisst ihr, wie die hieß? Es gibt jetzt Zusatzpunkte. Maria war es nicht, nein, die kommt später. Ja, gut. Und dieser Shimi, der läuft also jetzt neben dem David her und ruft ihm ständig hinterher, du bist ja ein Mörder. Und das hat was mit der Bathseba zu tun. Warum ist denn der David ein Mörder? Habt ihr eine Idee? Ja?
Weil er Weil er den in den Krieg geschickt hat.
Genau, er hatte nämlich den... Mann von dieser Frau, der war selber in den Krieg geschickt und dadurch war der ums Leben gekommen. Und deswegen läuft der Shimi, das hat er also mitgekriegt, läuft neben ihm her und sagt, du bist ein Mörder. Und in der Geschichte geht es weiter, der sagt ihm, du bist ein Unmensch. Und er sagt ihm noch etwas ganz Peinliches, was der David auch lieber hätte, dass das nicht entdeckt worden wäre. Nämlich er sagt ihm, du bist einer, der mit seiner Familie überhaupt nicht klarkommt. Du hast einen Sohn, mit dem lebst du ständig in Zwist und der ist so sauer auf dich, dass er dir sogar nach dem Leben trachtet. Tolle Familienverhältnisse hast du. Und das hat der Shimi rausgekriegt und das erzählt er ihm, läuft neben ihm her, beschmeißt ihn mit Steinen und mit Dreck. Wie fühlt sich das an? Hast du eine Idee, Jens, wie der David sich fühlt?
Doof.
Denke ich auch. David findet das doof. Jetzt ist der David ja sehr mächtig. Was hätte er jetzt tun können mit dem Shimi? Vor Gericht stellen? Ja, das wäre ein komplizierter Weg.
Töten.
Ja, ins Mikro.
Töten.
Ja, genau. Und das war der Vorschlag seiner Kumpanen, die sagen, hey, das geht aber nun gar nicht, dass der Shimi hier alles ausplaudert, was er in geheimer Ermittlung rausbekommen hat. Wir werden den jetzt einfach mal kürzen und dann ist das Problem erledigt. Sonst erzählt er noch mehr aus deinem Leben. Und der Shimi, nee, der David, der verhält sich anders. Habt ihr eine Idee, was der David sagt?
Nein.
Nein. Genau, der sagt nein, nämlich, das sollt ihr nicht tun. Ihr sollt ihn nicht umbringen. Und jetzt sagt er etwas ganz Überraschendes. Denn Gott hat ihm befohlen, Gott hat ihm beauftragt, alles ans Licht zu bringen, was ich so gerne verheimlichen will. Gott hat ihm befohlen, mich in aller Öffentlichkeit zu fluchen und bloßzustellen. Und das ist unser Thema heute im Gottesdienst und für euch ja manchmal vielleicht auch ein Thema, als Jugendliche, als Kinder. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die wollen wir lieber versteckt halten. Die soll kein Mensch erfahren, da soll keiner nachgucken können. Dann kommen irgendwelche Detektive, kriegen das raus, erzählen es in aller Welt. Und dann ist es bei uns an der Zeit, dass wir uns verhalten. Entweder so, alles dementieren oder das zugestehen. Das sagen, ja, das ist so. Und das Großartige der Botschaft im Evangelium ist, dass wir das können. Wir können sagen, ja, das ist so, das gehört zu meinem Leben dazu. Ich weiß nicht, was ihr für Sachen anstellt, aber es könnte ja sein, ihr dreht irgendwelche krummen Dinger und es ist okay, wenn wir dann sagen, ja, das habe ich getan, dazu stehe ich, weil wir glauben, dass wir nämlich bei Jesus und dass wir in der Begegnung mit Gott dafür nicht verurteilt werden, in der Art, dass man sagt, jetzt sind wir aber fertig mit dir, sondern dass uns vergeben wird. Und darauf hat der David auch gehofft und das hat er gewusst, dass Gott ihm vergibt und deswegen war er diesem Detektiv Shimi gar nicht so böse. Um dieses Thema der Demut, sich demütigen vor einem, der alles offenbar macht, geht es heute im Gottesdienst. Wie würdest ihr sagen, das Wort demütig sein? Habt ihr irgendeinen Text dazu? Wie könnte man das übersetzen? Jens, eine Idee. Kennst du das Wort überhaupt, demütig sein? Demut? Nee, ne? Habe ich mir gedacht. Wir hören einfach mal in die Gemeinde. Gib dem Jens mal das Mikro und er fragt ihn mal. Und wenn einer sich meldet, läufst du dahin bitte und hältst ihm das vor die Nase.
Ja.
Also, Gebote, wie würdet ihr Demut erklären? Hier vorne.
Nicht stolz sein.
Okay. Noch eine andere Definition. Was könnte Demut noch bedeuten? Da sitzt einer ganz da hinten, fast im Aus, würde ich sagen, ja, also im Foyer. Er kommt mit dem Mikro zu dir.
Ich sag mal so, demütig sein. Ich bin dann demütig, wenn ich mich selber so sehe, wie ich wirklich bin. Mit allem Guten und mit allem Schlechten.
Dankeschön. Das war die Predigt in Kurzfassung. Und damit beenden wir auch diesen Teil, Kinder, und euch allen vielen Dank fürs Mitmachen. Denkt immer an den Shimi. Vielen Dank. Das kannst du Ihnen sagen.
Dass es so schnell geht. So, wir beginnen jetzt die Anbetungszeit. Das kennt ja jeder, der regelmäßig da ist von jedem Sonntag. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir beginnen heute aber ein kleines bisschen anders. Sonst beginnen wir sofort damit, Gott zu loben. Und heute singen und beten wir als erstes das Lied, das Gebet, was Jesus uns zu beten gelehrt hat. Das machen wir gerade im Kigo, weil das ganz wichtig ist, dass man das kann. Wenn einmal gar nichts anderes mehr einfällt, kann man immer das Vaterunser beten, wenn man es denn mal gehört hat und wenn man es regelmäßig gebetet hat. Wir wenden uns voller Vertrauen einfach an unseren Vater im Himmel. Der Text oben ist ein bisschen anders. Fang an.
Vater unser, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Wie im Himmel, so auch auf Erden, geheiligt werde dein Name. Unser täglich Brot ergib uns heute, geheiligt werde dein Name. Und vergib uns unsere Schulden, geheiligt werde dein Name. Wie auch Versuchung, geheiligt werde dein Name, sondern erlöse uns von dem Bösen, geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich und die Kraft, geheiligt werde dein Name und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Geheiligt werde dein Name.
Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so ein Vater bist, der seinen Kindern Brot statt Steine gibt, der einfach freundlich zu ihnen ist, der sie durch und durch liebt, so wie sie sind. Und ich wünsche mir das, dass wir in der Zeit, wo wir hier jetzt dir begegnen, bei der Predigt, im ganzen Gottesdienst, einfach auch ein Stück von dir mehr erkennen, aber auch von uns selber, wer wir sind in Beziehung zu dir. Ein König voller Pracht. Ein König.
Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Und flieht, sobald er schreit. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, singt mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der Herr.
Sein Name.
Sein Name.
How great is our God? Don't we see how great? preisen wir so groß, so groß ist der Herr.
Ja, Vater, wir danken dir, Herr, dass du, Herr, wirklich groß bist, Gott. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du alles für uns getan hast, dass du der Sieger bist, Herr. Herr, dass du der Größte bist, Herr, und dass du der Wichtigste bist, Herr, in unserem Leben, Herr. Herr Jesus, danke, dass du uns errettet hast, dass du uns herausgeholt hast aus der Macht der Finsternis und hereingestellt hast in dein Licht, Herr. Und wir preisen dich, Herr, und unser Leben ist zu kurz, um dir zu danken, Herr, was du für uns getan hast, für unsere Schuld, Herr, dass du uns erlöst hast, erkauft hast, Herr. Herr, wir preisen dich und bitte helf uns, Herr, jede Sekunde, jede Minute mit dir zu leben, Herr. Herr, dass wir keine kalten Christen sind, sondern dass wir wirklich brennen für dich, Herr. Helf uns dabei, Herr, nicht laut zu sein, sondern wirklich brennen für dich, dass unser Herz dich liebt, Herr, und dass wir wirklich mit dir gehen, Herr, in diesem Leben, Herr, bis in die Ewigkeit zu dir. Herr, wir loben, preisen dich, Herr, und geben dir die Ehre, Jesus. Amen. Amen.
Aus der Tiefe meines Herzens will ich dich anbeten, mit allem, was ich bin, will ich dich anbeten. Du allein bist meines Lebens Sinn und Ziel. Jesus, du bedeutest mir so viel. Bete dich an, oh, ich bete dich an, oh, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich kann, bete ich dich an. Ich bete dich an. Was ich bin, will ich dich anbeten. Du allein bist meines Lebens Sinn und Ziel. Jesus, du bedeutest mir so viel.
Ich bete dich an, oh, ich bete dich an, oh, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich kann.
Was ich kann.
sagt, schade, denn jetzt schmeißen wir die Kinder raus. Nicht schlimm rausschmeißen, schön rausschmeißen, weil die haben jetzt noch was ganz Tolles vor sich. Die reden noch, die beten noch, treffen sich, reden miteinander und wir stellen sie, aber auch uns schon so ein bisschen wenigstens unter Gottes Segen. Der Vater im Himmel segne dich, jeden Einzelnen. Und ich bitte die Leute, die da an den Gängen stehen, wieder so ein Spalier, so einen Bogen zu machen, damit die Kinder auch ordentlich hier rauskommen und damit alle mit rauskommen.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Friede sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf.
Seine Nähe.
Seine Nähe. Und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein.
Amen.
Ich habe mal bei den Psalmen geguckt. Das sind ja Lieder, die David geschrieben hat, meistens zumindest, ob da was zu passen würde. Ich habe Verse rausgefunden aus Psalm 37, so ein paar davon lese ich mal vor. Übrigens, ich kann diese Geschichte rund um den Schimi nur empfehlen, so als Lektüre mal abends ein paar einfach mal durchlesen, so Könige bis in Samuel hinein. Auch welches gewaltsame Ende denn der Schimi dann am Ende noch genommen hat. Also ich habe so gedacht, so Herr der Ringe ist dann Kindergeburtstag gegen. Das ist wirklich spannend. Ja, aus Psalm 37, ein Lied Davids. Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras verdorren sie bald und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bei diesem Vers 8 mit dem Zorn musst du auf diesen Typen da rechts im Bild gucken, der sein Schwert schon in der Hand hat und fragt, na David, soll ich mal eben den kürzen? Und ich denke mal, das fließt ja auch in das Lied ein. Wir wollen zusammen singen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Ich habe schon ein bisschen gekürzt wegen dem Kigo-Programm. Wir singen die ersten beiden Strophen. Informationen. Auch da habe ich schon wieder mächtig gekürzt, weil wir doch eine richtig tolle Familienzeit hatten. In aller Kürze, wir waren gestern mit ein paar Leuten in Eversbach. Da war der Impulstag Diakonie, diakonische Mission. Das war, finde ich, sehr, sehr anregend. Sicherlich ist nicht alles, was da so berichtet wurde aus den Gemeinden, auf uns übertragbar, aber es waren richtig tolle Anregungen und da wird es auch noch Nachgespräche geben. Und ja, in aller Kürze, aber ich soll auch herzliche Grüße dort mitbringen aus diesem Tag in die Gemeinde. Da ich eben noch kurz vom Gottesdienst erfahren, der Schwiegervater von Bernd Sander ist mit einem Asthmaanfall bei uns Krankenhaus gekommen, es geht ihm nicht gut und sie haben uns gebeten, für ihn zu beten. Das werden wir am Ende mit tun. Auch da bitte, Bernd, nimm dann Grüße an deinen Schwiegervater mit. Dann aus den Informationen, die auf dem Skript hinten drauf sind, nur so drei nochmal hervorgehoben. Eigentlich ist alles wichtig, aber drei möchte ich besonders erwähnen. Einmal der Gebetsabend am kommenden Dienstag, speziell Ostergarten. Wir sollten das auch wirklich auch im Gebet begleiten und tragen, weil ohne dem geht das alles gar nicht. Also wer das irgendwie einrichten kann, geht da bitte hin. Dann am kommenden Sonntag ist hier Abendmahl um 10. Auch da möchte ich zu einladen. Und nochmal, das Männerfrühstück lädt ein zum Wanderwochenende im Mai. Da sind noch ein paar Plätze frei. Entweder bei mir oder Reinhard Lanske oder eben hinten am schwarzen Brett ist ein Anmeldeblatt, wo man sich da eintragen kann. Das Ganze hat jetzt auch ein Thema gefunden. Es wird um Stille gehen. Jetzt nicht, dass wir nichts mehr zu sagen haben auf der Freizeit, sondern einfach mal, dass wir uns fragen wollen, wie kann man Stille finden und pflegen. Ich freue mich da sehr drauf. Dann, wo ist Johannes? Komm, beeil dich. Wir sind knapp.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich war gestern mit ein paar Leuten aus dem Crossover beim Sola-Vorbereitungstreffen. Das findet dieses Jahr wieder statt. Thema ist Indianer. Flyer liegen aus. Wer Sola nicht kennt, Sola steht für Sommerlager. Sehr kreativ, ich weiß. Und ich kann es nur empfehlen. Ich war jetzt, glaube ich, 5-mal da. Und es ist immer wieder ein enormer Segen, den man da einfach erfährt. Es ist einfach Gottes Nähe zu spüren. Wir waren gestern da und ich kann nur sagen, den Worship, den wir da gestern hatten, ay caramba, das war genial. Also habe ich echt mal wieder gebraucht und ich kann es wirklich nur empfehlen für, es gibt einmal Kids und einmal Teens. Kids sind von 9 bis 12, ja, und Teens sind von 13 bis 16. Wer älter ist, kann auch gerne Mitarbeiter sein. Einfach Flyer nehmen oder mich ansprechen. Dankeschön.
Das war super schnell. Ich kann es nur unterstützen. Ich denke mal auch, die Crossover-Arbeit ist inspiriert auch von dem Geist der Mitarbeiter von den Sommerlagern. Und auch so die ganze Jugend, die da schon durchgegangen ist, die haben da viel, viel mitgenommen und gründen auch auf ihren Glauben, auch auf diese Sommerfreizeiten. Also schickt eure Kinder reichlich hin. So, den Fiech, das habe ich genannt. Ja, Strophen 3 und 4.
Liebe Gemeinde, die oder wenn ihr vor 14 Tagen hier wart, dann erwartet ihr wahrscheinlich die Fortsetzung der Predigt von der Flipchart, aber die war schon letztes Mal. Und deswegen gehe ich darauf nochmal kurz auf diese Fortsetzung. Im Thema bleiben wir auf jeden Fall. Da geht es bei uns jetzt um Erneuerung unseres Glaubens, um geistliche Erneuerung und wie das Gottesgeist in uns ins Werk setzen kann und möchte. Diese Geschichte, die wir gehört haben aus dem zweiten Samuel, habt ihr ja auf den Zetteln vor euch liegen, und in der Predigt werde ich dann und wann hier und da auf diesen Text noch einmal eingehen. Im letzten Gottesdienst hatten wir uns angesehen, dass es so etwas wie eine tragende Kraft gibt, eine tragende Ebene, und wir hatten gesagt, das ist vergleichbar einem Blech, auf dem wir Magneten angebracht haben. Und so wie die Magneten fest an diesem Blech haften und nicht herunterfallen, so ist das uns ein Bild gewesen für die tragende Ebene unseres Glaubens. Häufig, hatten wir gesagt, fangen wir aber eine Ebene höher an, nämlich in den Lebensmurmeln, die auf diesem Blech immer unkontrolliert hin und her laufen, sind ständig damit befasst, das alles unter Kontrolle zu halten. Aber so kommt kein Frieden, so kommt keine Ruhe in unser Leben mit Gott hinein. Sondern haftender Glaube, im Bild die Magnete auf diesem Blech, haftender Glaube haftet an Christus, an dem, was er für uns getan hat. Dass er sich zu uns stellt, indem er uns annimmt, indem er uns Schuld vergibt, indem er sein Dennoch spricht gegen all das, was wir in unserem Leben nicht so gut auf die Kette kriegen. Davon ist ja auch in diesem Predigtext die Rede, von dem, was David einfach in seinem Leben nicht so gut gemacht hat, was ihm nicht gelungen ist. Häufig schauen wir uns diesen großen König Israels ja immer nur in den positiven Facetten an und sagen, hey, das ist ja ein toller Kerl und da müssen wir eigentlich hin. Aber auch für David ist, und das wird in diesem Samuel-Text noch einmal deutlich, die tragende Ebene, der haftende Grund seiner Gottesbeziehung ist das Entscheidende. Und nicht das, was er selber ins Werk gesetzt hat, sondern dass Gott sich zu ihm gestellt hat. Ich gebrauche es in einem anderen Bild, mache ich es noch einmal deutlich. Dem Fundament eines Hauses folgen nicht die Etagen, und auch nicht das Dachgeschoss, sondern dem Fundament eines Hauses, über das wir letztes Mal sprachen, diesem Fundament dieser tragenden Ebene unseres Glaubens, folgt das Kellergeschoss. Und wenn wir Keller hören, dann denken wir in der Regel bloß weg davon, also Keller, das ist schlecht. Wir wollen doch ins Dachgeschoss aufsteigen. Und wir glauben vielleicht auch, dass geistliche Erneuerung immer in den höheren Etagen des Bildes oder des Hauses einsetzt, quasi im Dachgeschoss oder zumindest doch in Etage 2, 3 und 4. Das ist so ein Heiligungsideal, immer höher, größer, schöner, besser, und ganz da oben, da halten wir uns dann gerne auf. Aber noch einmal, das Fundament eines Hauses, dem folgen nicht sofort die Etagen und das Dachgeschoss, sondern dem folgt das Kellergeschoss. Und im Keller befinden sich wichtige Räume. Im Keller eines Hauses befindet sich zum Beispiel, zumindest war das früher so, die Vorratskammer. Also wenn wir sagen, das im Bild mal auf unser geistliches Leben übertragen, dann ist die Vorratskammer im Keller, also im Basement, im Wesentlichen da zu finden, wo es direkt auf dem Fundament unseres Glaubens aufsetzt. Diese Vorratskammer unseres Glaubens ist zum Beispiel, enthält sie Wissen aus der Bibel, biblisches Wissen, zum Beispiel zu wissen, den Schimanski gibt es auch schon in 2. Samuel. Oder im Keller finden wir einen anderen Raum, der genauso wesentlich für das ganze Haus ist und den ganzen Betrieb. Das ist die Heizungsanlage. Früher war das der Kohlekeller. Also der Bereich, wo wir etwas ganz wirklich in der Tiefe unseres Lebens haben von der Liebe Gottes, die wir empfinden können. Nicht nur gedacht irgendwo im Dachstübchen, sondern ganz unten. Gegründet auf dem Fundament, das wir uns letztes Mal ansahen, das Fundament in Jesus Christus, der Magnetismus unseres Glaubens, in ihm finden wir den Halt. Also die Heizungsanlage findet sich auch im Keller und wir könnten so weitergehen. Der Stromzähler findet sich da in der Regel und der steht mir mal für die geistlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott. Da ist ja vieles auf die Uhr gelaufen, was man dann abzählen kann. Und die Bibel sagt häufig, erinnert euch dessen, was da geschehen ist. In diesem Kellerraum finden wir auch die elektrischen Sicherungen und den Verteilerkasten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach mal durchspielen, wie wesentlich das Kellergeschoss für ein Haus ist. Und deswegen möchte ich in dieser Predigt, wo es um geistliche Erneuerung geht, darauf hinweisen, dass es nicht in den Obergeschossen stattfindet, sondern ganz unten im Keller unseres Glaubenslebens, direkt aufgesetzt auf das Fundament Christus. Davon handelt dieser Text. Für die Erneuerung geistlichen Lebens ist es wichtig, dass wir immer wieder die Räume dieses Kellergeschosses aufsuchen. Das tun wir in der Regel nicht. Also wer hält sich schon gerne im Keller auf? Aber im Glaubensleben ist es sehr wichtig, immer wieder die Kellergewölbe, das Kellergeschoss aufzusuchen. Denn der Keller noch einmal gründet direkt auf dem Fundament. Diese Räume dort bilden praktisch die tragenden Mauern des Glaubens. Und wenn diese tragenden Mauern des Glaubens morsch sind, dann leidet unser ganzes geistliches Leben immerzu daran. Es hat keinen Bestand. Die Grundmauern wachsen auf dem festen Fundament. Das ist unverrückbar, das ist Christus. Da kann keiner dran rütteln. Aber wir sind jetzt bei den tragenden Mauern unseres Glaubens und einer dieser tragenden Mauer- und Keulerräume, das ist das Thema der Demut. Einer dieser Räume ist die Demut und die hat es, das haben wir gemerkt, mit der heutigen Predigt zu tun. Ich hatte eben versucht, den Kindern darzustellen, es gibt immer Dinge in unserem Leben, die wir nicht so gerne sehen. Vor allem wollen wir nicht, dass andere sie sehen. Wir wollen nicht, dass es entdeckt wird, dass da ein Chemie kommt und sagt, ich habe es rausbekommen. Oder ein Philipp Marlowe und sagt, ich habe dich beobachtet, ich weiß alles. Wir wollen auch keine Biene Maya, die immer über allem schwebt und immer ihre neugierige Nase in alles steckt, alles erforscht und dann sagt, hör mal Willi, was ich da entdeckt habe. Nein, die verborgenen Kellerräume, die wollen wir nicht gerne zeigen. Und dennoch sind sie für unser Leben und für unseren Glauben ganz entscheidend. Und ich rede jetzt, und das ist mir wichtig, anfangs der Predigt zu sagen, nicht über das Unterbewusste oder das uns Unbewusste, das, wobei wir ja meist häufig daran denken, wenn wir über Keller reden. Dann haben wir häufig die Vorstellung, es geht jetzt um das Unterbewusste, das Verdrängte und was weiß ich. Ich meine, die Kellerräume des Glaubens sind nicht, auf jeden Fall nicht, die Kellerräume des Glaubens sind nicht dunkel, aber sie sind vielfach unentdeckt. Sie sind vielfach unbesehen von uns, oft unbewohnt. Wir wollen uns immer in den höheren Etagen aufhalten. Häufig sind diese Kellerräume in unserem geistlichen Leben vernachlässigt. Oder wir begegnen dem ganz und gar mit Gleichgültigkeit. Und ein solch vernachlässigtes Thema ist meines Erachtens die Demut. Und dennoch ist es ein wesentlicher Raum, in dem geistliche Erneuerung stattfindet, ja eine Voraussetzung für geistliche Erneuerung ist. Nicht unbedeutend, sondern wesentlich sind diese Räume für unseren Glauben. Hier nimmt Erneuerung ihren Anfang. Sie sind Vorratskammern unseres Glaubens, Wärmestätten, Heizungsräume. Es ist also nicht nur das Ungute, sondern vor allem auch das wahrhaft Positive, aus dem sich unser Leben nährt. Das sind häufig die verborgenen Bereiche. Wir hatten am Ende gefragt, als die Kinder noch dabei waren, wie wollen wir überhaupt Demut definieren? Ein Wort, von dem sicher nicht nur junge Menschen nicht mehr sagen können, was das bedeutet, das überhaupt. Ich meine, geistliche Erneuerung fordert mich auf, wirklich ich selbst zu sein. Geistliche Erneuerung fordert uns also auf, in den Keller zu gehen und zu schauen, welchen Raum finde ich da vor, in dem ich selber bin. Die meisten Kellerräume sind ja in den Boden gebaut, die sieht man also nicht. Aber alles, was da drauf gebaut ist, das sieht man und das wird häufig auch schön rausgeputzt. Aber entscheidend wichtig ist, dass wir auch unseren Keller dann und wann aufsuchen, um Gewissheit zu erfahren darüber, wer wir selber sind. Und das heißt, ich muss darauf verzichten, vor Gott, vor mir selbst und vor anderen irgendwelche Rollen zu spielen. Geistliche Erneuerung beginnt immer damit, dass wir aufhören, Rollen zu spielen. Und deswegen ist dieser Kellerraum der Demut so entscheidend, wenn etwas in unserem geistlichen Leben neu werden soll. Ich muss darauf verzichten, vor Gott, vor mir selbst und vor anderen irgendwelche Rollen zu spielen. Denn mit einer Rolle schlüpfe ich, wenn ich in eine Rolle hineinschlüpfe, die mir zum Beispiel selbst gefällt und andere sogar an mir bestärken, dann geschieht es, dass ich eben eine Rolle spiele und damit nicht mehr bei mir bin. Ich gebe etwas vor, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist das direkte Gegenteil der Demut. Etwas vorgeben, was nicht der Wahrheit entspricht. Und in der Folge gewinnt dann die Illusion, unser Traumbild, eine immer größer werdende Rolle oder Macht in unserem Leben. In einfachen Worten gesagt, es geht dann uns um die Imagepflege unseres Glaubens. Wir pflegen ein Image. Und es gibt viele solcher Image, die wir uns zulegen, auch im christlichen Leben. Das Image zum Beispiel des immer geduldigen Menschen. Und mancher verbindet mit Demut dies. Ich bin immer geduldig, ich bin immer der untere Weg, ich bin immer lieb. Das ist ein Image und irgendwann holt es dich ein und es zeigt sich, dass es eben nur ein Image ist, nur eine Rolle, die da gelebt wird. Denn es ist gar nicht gesund, immer den alleruntersten Weg zu gehen, alles mit sich machen zu lassen. Wenn wir das mit Demut verbinden, ist es ein anderes Verständnis als das, was die Bibel damit verbindet. Aber ein Traumbild kann auch ein ganz anderes sein, nämlich dass wir von uns die Rolle spielen, in der Mitte der Gemeinde unter anderem Menschen, dessen, der ihm alles gelingt, der alles kann, der mit Gott immer in Ordnung ist, der auch unheimlich gescheit ist, blitzgescheit. So wie Jonas, jetzt sage ich nicht Franz, sondern Justus Franz. Nee, Justus Jonas. Blitzgescheit. Davids Image damals war der Held. Der vollkommene König, der gerechte Herrscher, der wunderbare Liederdichter. David, so einen Mann an seiner Seite haben, das ist toll. Und jetzt kommt dieser Schimmi dahergelaufen, regelrecht dahergelaufen und kratzt an diesem Image und sagt, du bist weder ein Held, noch bist du vollkommen, noch bist du ein guter Familienvater, du bist ein Mörder. Das wollte wahrscheinlich David längst vergessen haben. Das wollen wir ja auch nicht, dass immer wieder einer alles aufrührt, ja. Aber Schimi in dieser Geschichte ist der, der die Rolle des David aufdeckt, die Illusion aufdeckt. Vers 7. Er flucht da den David hinterher und sagt, zum Teufel mit dir, du Mörder, du Unmensch. Das Königtum, das du an dich gerissen hast, hat er deinem Sohn Abschalom gegeben und jetzt steckst du selber im Unglück. Abschalom, also Sohn Davids, kommt mit dem Vater nicht klar, trachtet ihm nach dem Leben, will ihn entmachten. Das, sagt Schimi, bist du. Das Image des Helden, des vollkommenen Königs und die Wahrheit, ein Vater, der mit dem eigenen Sohn nicht zurechtkommt. Du bist ein Kriegstreiber, sagt er ihm. Und später wird Gott diese Entlarvung nochmals wiederholen, indem David verboten wird, Gott einen Tempel zu bauen. Und die Begründung ist die gleiche wie hier, nämlich, weil viel Blut an deinen Händen klebt. Du bist ein Kriegstreiber. Deswegen, sagt Gott, darfst du mir keinen Tempel bauen. 2. 1. Chronik 28, Vers 3. In unserer Rolle gefangen filtern wir also alles aus, was unser Selbstbild in Frage stellen könnte.
Und unsere Fehler beispielsweise, die legen wir anderen zu Last. Die legen wir anderen zu Last. Nämlich den Menschen, die uns anders begegnen, als es unsere Rolle vorgibt. Vers 9. Da sagt der Abishai, der Sohn, also der Leibwächter des Davids, einer seiner tapferen Recken: Wie kommt dieser tote Hund dazu, den König zu beschimpfen? Ich werde hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Also, das ist das. Da deckt einer etwas auf und der sagt, wie kommt der dazu? Das geht ja wohl überhaupt nicht an. Der stellt die Rolle des Königs in Frage. Also der Fehler des Davids, den legt er dem Schimi zur Last und sagt, das ist der Übeltäter. Der stellt hier diese tolle Rolle, dieses tolle Selbstbild in Frage. Das geht überhaupt nicht an. Was wagt sich dieser Kerl? Ich will hier herüberlaufen, ihn einen Kopf kürzer machen. Wir kennen das auch aus unserem Leben. Wenn Menschen etwas Wahres über uns sagen, wenn ein Mensch etwas Wahres über dich sagt, das aber nicht zu deinem Bild passt, dann fühlen wir uns immer davon angegriffen. Unweigerlich fühlen wir uns in Frage gestellt. Und dann neigen wir dazu zu sagen, der, der das gesagt hat, der ist der böse Mensch. Du bist das Problem meines Lebens. Du bist der, der immer Wasser unter meinen Wein mischt. Wir fühlen uns in Frage gestellt und statt die Demutsübung anzunehmen, zu sagen, ja, das bin ich auch, wenden wir es gegen den anderen und machen ihm 1000 Vorwürfe. Und weil das mit dem anderen im Gegenüber nicht unbedingt nur passt und gelingt, verbreiten wir dann häufig auch über andere Menschen andere Dinge. Weil wir denken, wenn wir die ein bisschen in den Schatten stellen, dann kommen wir selber ein bisschen besser davon. Aber hinter dem steht die Weigerung, sich zu verändern. Aber geistliche Erneuerung hat es natürlich mit Veränderung zu tun. Und ich bin davon überzeugt, dass für uns geistliche Veränderung auch was mit dem zu tun hat, dass wir neu Demüt lernen. Das Neue Testament sagt mal, Gott lässt es dem Demütigen gelingen, aber dem Hochmütigen widersteht er. Also denken wir hoch von uns, ist das mit der geistlichen Erneuerung so eine Sache? Das kann kaum gelingen. Das wird nicht werden. Die Weigerung, sich zu verändern, widerspricht auch genau dem, was wir auf unserer Klausur als Älteste von Gott gehört haben. Wir hatten euch davon erzählt. Wir haben gehört, Jesus sagt, kehrt um. Vielleicht fragen wir uns, wovon soll ich denn umkehren? Ja, vielleicht ist das dein Thema, dass wir umkehren müssen, dass du umkehren musst von dem Image, das du dir zugelegt hast. Demut sein, demütig sein hieße also hier Umkehr zum Ehrlichsein, zum ungeschminkten Auftreten, zur Beschreibung dessen, was du denkst, was du wirklich denkst, zum Reden der Wahrheit. Zur Bereitschaft, sich an dieser Stelle verändern zu lassen. Nicht indem wir uns noch schöner darstellen, sondern indem wir uns ehrlich begegnen. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Es gibt auch Menschen, die sehen ihre Fehler überstark und ich bin davon überzeugt, dass einige unter uns das genauso tun. Dann siehst du deine Fehler immer überstark. Also alles, was du falsch machst, hat immer einen Markerstrich. Ihr kennt das, man liest ein Buch, es fällt einem nichts ins Auge, man schläft fast drüber ein, aber wenn ein Markerstrich kommt, ist man wach. Da schaut man drauf und sagt, hey, was steht denn da? Das muss ja wichtig sein. Und so gibt es Menschen, die haben in ihrem Leben überall Markerstriche und darunter stehen immer so Sachen wie, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich habe wieder versagt, mich wieder versündigt, kann Jesus mit mir noch leben? Was werden die anderen über mich denken? Nein, mich will keiner. Und das, ihr Lieben, ist kein Ausdruck von Demut, wie ihn die Bibel beschreibt. Wenn wir unsere Fehler überstark herausstreichen, sind wir längst nicht demütig. Sondern wir leben uns auch da in eine Rolle hinein. Immer tiefer leben wir uns hinein in die Rolle des großen Sünders. Und selbst in dieser Rolle kann man sich gefallen. Zunehmend stelle ich mich damit selber ins Abseits. Bis ich schließlich nur noch schlecht von mir selber denke und nicht mehr nur oder dass mein negatives Selbstbild wird so mächtig in mir, dass ich fast nichts anderes mehr denken kann. Ich kann also mein negatives Selbstbild dann nicht mehr trennen von meiner Wirklichkeit, von den tatsächlichen Dingen. Ich glaube dem dann, was ich sehe, statt dem zu glauben, was wir uns letzten Sonntag angesehen hatten, dem Fundament in Christus. Und diese Selbsterniedrigung, das hat diese Rolle des großen Sünders, das hat mit Demut nichts zu tun. Das ist nämlich nur die Rolle des negativen Images. Eben hatten wir uns das positive Image angesehen, aber es gibt auch die Rolle des negativen Images. Lehne ich mich selbst zutiefst ab und sagt mir jemand, dass Gott mich ganz und gar angenommen hat, dann gefalle ich mir darin, oder dann gefällst du dir vielleicht darin, Gründe zu finden, weshalb das gar nicht sein kann. Das ist ja paradox, dass wir teilweise versuchen, das Evangelium Menschen zu vermitteln und sagen, nein, schau dich doch mal in dem Blickfeld Jesu an, mit den Augen seiner Liebe, und dann findest du tausend Gründe, um zu sagen, nee, das kann gar nicht sein, denn ich bin ja. Merkt ihr, an der Stelle sind wir nicht demütig, sondern wir erhöhen uns selber, nehmen uns nämlich total wichtig und sagen, das Wichtigste dieser Welt ist das, was ich lebe. Und was Christus dazu sagt, dass er das Fundament ist, das ist eigentlich zweitrangig. Entscheidend ist, was ich bin und was ich falsch mache. Also die Rolle des Shimi, nochmal in dieser Geschichte zu sagen, übernehmen wir dann selbst für uns. Das sind andere an unserer Seite, die meinen es gut mit uns, aber wir lassen sie ins Leere laufen, weil wir sind unser eigen Shimi geworden, der sich immer selber mit Dreck bewirft. Das ist die verinnerlichte Anklage. Aber wenn solche Mauern falscher Vollkommenheit auf der einen Seite oder falscher Demut zertrümmert sind, dann ist plötzlich etwas ganz anderes möglich. Demut funktioniert im Kellergeschoss, auf dem Fundament der Gnade, auf dem Fundament der Liebe, der ungeschuldeten Zuwendung Gottes. Mit der Demut, ihr Lieben, können wir nicht im Dachgeschoss beginnen. Denn wenn wir nicht wirklich ein gesättigtes Vertrauen in Jesus haben, in das, dass er sagt, du bist mir recht, wenn dieses Vertrauen nicht wirklich gesättigt ist, dann werden wir niemals wirklich Demut leben können. Weil die Sorge um uns, so oder so, uns immer umtreiben wird. Wir werden immer ein Image pflegen, aber eigentlich nie auf dem Fundament des Christus aufgründen. Die tragenden Mauern unseres Glaubens sind dann nicht das Evangelium, sondern die tragenden Mauern unseres Glaubens sind dann wir selbst. Das Image, das wir vorgeben. Darum funktioniert Demut nur im Kellergeschoss und deswegen beginnt geistliche Erneuerung da auch, auf dem Fundament der Liebe Gottes. Ich kann das auch nochmal anders formulieren, nämlich alles geistliches Wachstum und alle geistliche Erneuerung hat in der Demut seine Voraussetzung. Denn Demut ist keine Tugend, sondern Erinnerung daran, dass wir Gehaltene sind. Das ist der Heizungskeller, Erinnerung daran, dass ich gehalten bin. Daher kommt die Wärme, die ich brauche. Erinnerung daran, dass ich angesehen bin bei Gott. Erinnerung daran, dass ich um mein Image nicht kämpfen muss, weil Gott schon längst zu mir Ja gesagt hat. Gesättigt in diesem Vertrauen kann Demut gelebt werden. Ohne solches Vertrauen auf Jesus ist Demut in der Regel oder notwendig. Nur Heuchelei, etwas Dargestelltes, aber wieder nur eine Rolle, die wir leben, die Rolle des Demütigen. Demütig sein heißt also ehrlich sein und wahrhaftig vor Gott, vor uns selbst und vor Menschen uns selbst mit den Augen Gottes sehen, vom Fundament her, von ihm her uns anschauen. Und das gibt uns Würde, das lässt uns wissen, dass wir bejaht und vorbehaltlos angenommen sind. Und deswegen kann David uns im Text sagen, der Herr hat dem Shimi befohlen, mich zu beschimpfen. Wer darf ihn da zur Rechenschaft ziehen? Der David hat also etwas verstanden, dass in dieser Situation es nicht darum geht, wieder Image zu pflegen, sondern sich zu erinnern, dass Gott damit was zu tun hat. Dass Demut uns zu ihm zurückführt, dass Demütigung, die wir erfahren oder selber leben, dass wir solche Erfahrungen machen, um uns wieder am Fundament zu gründen, wieder als Magneten am Blech zu hängen. Ich komme zum Schluss. Die festen Grundmauern im Kellergeschoss bedeuten also, dass wir uns abhängig machen von Jesus, von seinem Handeln, von seiner Liebe. Und Indikatoren der Demut oder auch Indikatoren des Hochmuts sind folgende. Dass ich mich nicht selbst überschätze, das ist ein Indikator der Demut. Der Hochmut weist sich daraus aus, dass ich mich immer zu überschätze. Ein Indikator der Demut ist, dass ich mich selber besser verstehen will. Dass ich sage, ja, ich möchte mir selber nahe kommen, ich möchte begreifen, wer ich bin. Hochmütig sein bedeutet, es interessiert mich überhaupt nicht, ihr müsst mich halt nehmen, wie ich bin, so bin ich nun mal. Demütig sein bedeutet, dass ich mir etwas sagen lasse, ohne den anderen sofort als meinen Feind zu identifizieren und zu sagen, ich muss gegen den vorgehen. Hochmütig ist, wenn wir sagen, es kann mir keiner was sagen, denn ich bin vollkommen, ich bin gerecht, ich bin heilig, ich bin gut. Was will dieser Knecht da? Ich will rübergehen und ihn kürzen. Demut zeichnet sich daraus aus, dass wir danken für unser Leben und für unser Sein, dass wir überhaupt sind. Hochmut ist, dass wir uns niemandem verdanken, auch Gott nicht verdanken und sagen, ich bin halt da. Demütig sein bedeutet dankbar sein für Gottes Liebe, die mir begegnet in seinem Wort, in dem Zuspruch anderer Menschen. Hochmütig sein bedeutet, ich brauche das alles nicht, denn ich bin selbst herrlich. Ich bin selbst an mir genug. Was brauche ich die Liebe Gottes oder eines anderen Menschen? Demütig sein bedeutet, dass ich mich selbst loslassen kann vor Gott, dass ich mich ihm überlasse. Das heißt, dass ich auch mit Gott ehrlich umgehe, ihm meine Schwächen sage, dass ich mich ihm gegenüber aber auch in meinem Glauben behaupte, derart, dass ich ihn ehrlich ausdrücke. Hochmütig sein ist der Versuch, Gott an der Nase rumführen zu wollen. Und zum Letzten, demütig sein bedeutet, dass ich keinen Wettbewerb darum treibe, der Größte zu sein. Eine ewige Versuchung, auch in der Gemeinde Jesu, schon in allerfrühester Zeit. Demütig sein ist kein Wettbewerb darum zu treiben, wer der Größte ist. Und Hochmut ist natürlich das Gegenteil. Falsche Demut möchte ich auch noch charakterisieren. Falsche Demut ist, dass ich mich selbst unterbewerte, vor anderen Menschen immer zu klein mache. Das ist ein Image und falsche Demut. Falsche Demut ist, dass ich mich selbst erniedrige, damit andere darin den Appell entdecken, mich hochzuziehen. Vielleicht neigst du dazu, du machst dich immer selber schlecht, aber der Gedanke dahinter ist, der andere kommt und sagt, eigentlich bist du ganz fit. So schlimm bist du gar nicht. Das ist eine falsche Demut. Falsche Demut ist, mich bei dem, was ich über andere, über mich lerne, dass ich darüber, was ich über mich gelernt habe, sage, ich kann mich jetzt selber nicht mehr mögen. Denn jeder von uns macht Entdeckungen in seinem Leben, die sind nicht sehr liebenswert. Aber wenn wir aufhören, uns selbst zu mögen, sind wir nicht demütig, sondern es ist falsche Demut. In Gottes Angesicht sollen wir uns mögen. Jesus hat uns direkt dazu aufgefordert, uns selbst zu mögen. Falsche Demut ist auch, notwendiges eigenes Tun Gott zu überlassen. Ich kann gar nichts tun, der Herr muss alles tun, ich warte darauf, ich bete, der Herr wird's machen. Aber selber kümmere ich mich nicht um die Angelegenheiten meines Lebens. Lass es einfach gehen. Scheinbar sehr demütig. Alles wird nur vom Herrn erwartet. Aber es ist wieder so ein Image des Hingegebenen. Und möglicherweise sind wir einfach nur nicht mutig genug, eigene Entscheidungen zu treffen. Und falsche Demut ist, dass ich mich im Gebet vor Gott kleinrede, dass ich mich vor ihm selbst erniedrige, dass ich den Gedanken habe, ich muss mich vor Gott quasi in den Schatten stellen, damit sein Licht umso größer leuchtet. Und falsche Demut ist zum Schluss, dass ich mir alles anziehe, was andere mir zuschreiben. Jesus hat man eine Menge zugeschrieben, aber er hat sich längst nicht alles angezogen. Und das dürfen auch wir nicht. Das wäre auch eine falsche Demut, wo uns im Grunde dann Menschen über uns Macht gewinnen und uns erniedrigen. Viel Stoff zum Nachdenken an dieser unauffälligen Geschichte aus dem Buch Samuel. Ihr könnt die Geschichte mit nach Hause nehmen und nochmal für euch persönlich bedenken. Amen.
So, Ella wird uns jetzt mit einem Klavierstück durch eine Zeit der Stille begleiten und wir wollen noch dann die Kollekte zusammenlegen. Wer hierzu Gesprächsbedarf hat, einfach sich mal ausquatschen möchte, der hat im Anschluss an den Gottesdienst Gelegenheit dazu, hier ein Gespräch zu führen mit Leuten, die sich dafür bereit erklärt haben, die auch mit euch beten wollen, wer das möchte. Hier sozusagen bei den Palmen kann man sich dann treffen. Zum Segen stehen wir dann zusammen auf. Richtig, das machen wir jetzt zusammen. Danke, lieber Jesus, für die Zusage, dass du uns wert achtest, dass du uns lieb hast, so wie wir sind. Und danke, dass wir auch unsere Kranken vor dich bringen dürfen, auch den Werner Petzold, den Schwiegervater von Bert Sander, Wollen wir in dieses Gebet einschließen, dass du ihn wieder zurechtbringst, dass du ihn stärkst und gesund machst, auch die Familie tröstest und allen viel Kraft gibst, mit der Krankheit umzugehen. Aus Philipper 4, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Noch einen schönen Sonntag.